Gut, wir haben heute unsere Bibelstunde. Es ist schon einige Zeit vergangen. Und vielleicht ist so einer oder der andere Gedanke schon ein bisschen verschwommen. Aber ich denke, gerade im Zusammenhang mit dem Abschnitt, den wir heute betrachten, ist das Schlüsselereignis, das wir vor kurzem gefeiert haben, der Tod Jesu Christi, seine Auferstehung, ist dieses Schlüsselereignis frischt auch unseren Gedanken wieder hin auf, den wir in unserer Bibelstunde auch heute betrachten wollen. Lasst uns zu Beginn noch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir dich als unseren Herrn, als unseren Meister, als unseren König haben, als unseren Freund haben dürfen. Danken dir dafür, dass du jeden Tag aufs Neue uns begleitest, dass du in unserer Gegenwart bist. Du hast ja uns auch versprochen, bei uns zu sein, bis ans Ende aller Tage. Und das spüren wir auch jeden Tag aufs Neue. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, als Richtschnur für unser Leben, als Fundament für unser Leben. Wir dürfen darauf unser Leben ausrichten und wir dürfen voller Zuversicht, voller Vertrauen sein, dass dieses Leben gelingt, dass dieses Leben direkt ins ewige Leben dann mündet. Danke dir dafür, dass du uns diese Sicherheit gibst. Und wir bitten dich, dass du auch heute mitten unter uns bist, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du dein Wort dazu gebrauchst, dass wir verändert werden und dich immer mehr kennenlernen, dich immer mehr lieben lernen und immer sicherer in unserer Nachfolge stehen. Ich bitte dich, dass du ja, zu uns heute sprichst, dass du uns dein Wort öffnest und dass es dann reich in unserem Leben Anwendung findet. Bitte segne uns in diesem. Amen. Bitte nimm Platz. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wer kann mir helfen? Wir sind immer noch im Römerbrief. Wir sind immer noch im Römerbrief und zwar, ja, im Kapitel 5 angekommen. Wir haben in der vergangenen Zeit sehr viel von der Gerechtigkeit oder der Rechtfertigung gesprochen. Und zwar im letzten Kapitel, also Kapitel 4, verstärkt oder sehr stark auf das Bild oder das Vorbild von von Abraham genommen. Also er ist uns im Glauben ein richtiges Vorbild. Wir dürfen auf ihn schauen. Und Apostel Paulus war es wichtig, dass die Juden damals ganz besonders auch erkannten, dass ihr Urvater, ja, der Abraham, von dem sie alle abstammen, gerechtfertigt wurde. Aber seine Betonung liegt darin, dass Abraham nicht aufgrund seiner Werke gerechtfertigt wurde, sondern aufgrund seines Glaubens. Er glaubte Gott, er hat sein Leben komplett ihm ausgeliefert. Er ließ sich, sag ich mal, von Gott leiten. Und eines seiner Schlüsselereignisse, wo sein Glaube geprüft wurde, war darin, dass er Gott glaubte, dass er einen Nachkommen bekommt, auch wenn er schon ja, so alt war, dass in seinem Ermessen er keine Kinder mehr bekommen konnte. Ja, und seine Frau Sarah, sie konnten keine, menschlich gesehen, keine Kinder mehr bekommen. Aber er vertraute Gott, weil er es zugesagt hat. Und tatsächlich bekam er den Sohn, den lang ersehnten Sohn. Wir wissen aber auch, dass sein Glaube extrem geprüft wurde, als er diesen lang ersehnten Sohn opfern sollte. Und auch da glaubte Abraham Gott, weil er sagte, selbst wenn ich jetzt diesen Sohn opfere, also genau genommen müsste er ihn ja töten. So ist Gott treu zu seinem Wort und er ist mächtig, ihn aus den Toten aufzuerwecken. Das war eine extreme Prüfung dieses Glaubens. Und Abraham hat diesen Glauben bestanden, also diese Glaubensprüfung bestanden und wurde aufgrund dieses Glaubens gerechtfertigt und nicht aufgrund irgendwelcher Werke. Und Apostel Paulus leitet dann über auf die Situation damals, also er spricht damals die Christen an in Rom, die Gemeinde in Rom, und genau das beziehen wir auch heute auf uns. Und zwar sagt er das in Römer Kapitel 4, die Verse 23 bis 25. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, also nicht um Abrahams Willen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, also die Gerechtigkeit, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet worden werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Also er leitet den Gedanken weiter und sagt, nicht nur Abraham wurde damals die Gerechtigkeit zugerechnet, sondern das gleiche Prinzip der Anrechnung der Gerechtigkeit gilt heute auch, aufgrund dessen, dass wir auf Jesus Christus unser Vertrauen setzen. Die Neue Genfer Übersetzung, die schreibt das so mehr in der heutigen Sprache. Ich finde, es bringt es noch ein bisschen mehr zum Ausdruck. Also ich lese diese zwei, drei Verse, die ich vorhin gelesen habe, noch in der Neue Genfer. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus Christus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Das ist die Überleitung zu dem heutigen Abschnitt. Und wir lesen heute Kapitel 5, ab 1 bis 11. Da wird der weitere Fortgang dieser Argumentation, die Apostel Paulus hier weiterführt, aufgestellt. Ich lese Römer 5, ab 1 bis 11. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Bis hierher wollen wir heute uns diesen Text anschauen. Und zwar hier steht in der Schlachter-Übersetzung die Überschrift: Die Früchte der Gerechtigkeit aus Glauben. Oder es gibt andere Versionen, die sagen, die Segnungen der Gerechtigkeit aus Glauben oder der Reichtum der Gerechtigkeit aus Glauben. Also diese Rechtfertigung, die wir in Jesus Christus haben, die bleibt nicht fruchtlos, sondern sie trägt reich Früchte. Und das ist wichtig für uns zu wissen, was sind dann diese Früchte oder wie zeichnet sich diese Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, in unserem persönlichen Leben aus? Oder was sind die Segnungen der Gerechtigkeit? Auf jeden Fall, diese Worte, Früchte oder Segnungen oder Reichtum, sprechen eigentlich davon, dass es damit zusammenhängt, dass wir nicht etwas erarbeiten, sondern dass uns etwas geschenkt wird. Dass zwar einen gewissen Prozess in uns durchläuft, sozusagen, ein Wachstum, ja, oder Früchte reifen, wachsen, entfalten sich. So ist es auch mit der Gerechtigkeit aus dem Glauben, die uns immer mehr bewusst wird. Und genau das möchte Apostel Paulus damals der Gemeinde, auch heute, uns heute sagen: Werdet euch bewusst, welche Segnung ihr empfangt, wenn euch es bewusst wird, was diese Rechtfertigung im Glauben, durch Glauben in euch bewirkt oder wozu sie euch gegeben ist. In Vers 1 heißt es: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, also Apostel Paulus sagt ja auch, ihr habt sozusagen ihr habt euer Vertrauen auf Gott gesetzt, weil er Jesus Christus in den Tod preisgegeben hat, um unserer Übertretungen willen, aber unserer Rechtfertigung oder um unseren Freispruch willen, hat er ihn auferweckt. Und dadurch, durch diesen Freispruch, den wir in Jesus Christus haben, durch seine Auferweckung, haben wir Frieden mit Gott. Und zwar durch unseren Herrn Jesus Christus. Also diesen Frieden, den er hier anspricht, das ist sozusagen kein Waffenstillstand mit Gott, dass wir irgendwo uns geeinigt haben und haben gesagt, okay, jeder von uns hält sozusagen den gesunden Waffenstillstand sozusagen. Keiner versucht, die Grenze zu übertreten und somit ist Friede. Nein, dieser Friede, es ist viel mehr, es ist sozusagen ein juristischer Ausdruck, wo aufgrund eines Freispruchs tatsächlich Frieden geschaffen ist. Das ist kein subjektives inneres Gefühl der Ruhe und Gelassenheit. Und unser Gefühl kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie wir gerade drauf sind. Aber es ist subjektive Realität. Das steht fest. So wie wir heute uns immer wieder auf etwas, ja, in unserem Rechtswesen auf etwas berufen können. Paragraph sowieso steht das und das. Und darauf können wir uns immer stützen und sagen, da steht das so festgeschrieben. Ob ich es jetzt so fühle oder ob ich es dem misstraue, das sei so dahingestellt, aber das, was im Gesetz sozusagen, in der Gesetzgebung geschrieben steht, als Paragraph sowieso festgehalten wird, das steht da so. Und genauso ist es hier auch Jesus Christus ist um unser Rechtfertigung willen, um unser Freispruchs willen auferstanden. Gott beweist sich darin, dass er das Opfer angenommen hat und somit die Sühne geschaffen ist. Und das steht so geschrieben. Und auf dieses und durch dieses haben wir Frieden mit Gott. Und zwar durch Jesus Christus. Und jetzt reiht Apostel Paulus hier weiter auf, was damit zusammenhängt. Vers 2, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Durch Jesus Christus haben wir auch Zugang bekommen zu der Gnade. Wir haben direkten Zugang bekommen zu Gott. Interessanterweise gebraucht er hier das Wort Gnade, weil Gott sich in seiner Gnade uns offenbart. Aber in Jesus Christus haben wir Zugang zu Gott. Und in dieser Gnade dürfen wir stehen, oder wir stehen in dieser Gnade. Gott schenkt uns in dieser Gnade eine sichere Stellung. Das heißt, wir dürfen uns immer auf die Gnade Gottes berufen. Wir dürfen felsenfest in ihr stehen. Und, weiter sagt er, und wir rühmen uns der Hoffnung. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Durch Jesus Christus haben wir direkten Zugang zu Gott, zu seiner Gnade. Und wir stehen in dieser Gnade. Jeden Tag neu erleben wir diese Gnade. Wir leben aus dieser Gnade. Und wir rühmen uns der Hoffnung, die auch wiederum Jesus Christus selbst ist. Jesus Christus selbst ist diese Hoffnung. Und diese Hoffnung, gerade dieser Ausdruck hier, ist nicht etwas, wo wir sagen, naja, könnte sein, wo wir vielleicht zweifeln könnten, sondern diese Hoffnung ist ein Begriff dessen, dass wir uns sicher sein können, dass das, was uns zugesagt worden ist, in Zukunft genauso zutreffen wird. So, als hätten wir es schon erlangt. Das heißt, wenn wir diese Formulierung verwenden, wir sind heute gerettet und werden errettet werden. Das heißt, in Jesus Christus ist uns die Grundlage gegeben. Aber weil wir noch in dieser Welt sind und noch vielen Anfechtungen ausgesetzt sind, haben wir oft das Gefühl, dass wir noch errettet werden müssen. Das stimmt auch. Wir werden zur Vollendung kommen und einmal bei Gott sein, wo dieser Zustand dann zur Vollendung kommt, des wirklichen Errettetseins. Aber auch heute dürfen wir wissen, dass wir errettet sind. Und das ist die Hoffnung, dass wir an der Herrlichkeit Gottes teilhaben werden. Und dessen rühmen wir uns. Apostel Paulus wiederholt das immer wieder, dass wir uns dessen rühmen dürfen. Auch weiterhin sagt er noch viele andere Dinge, worüber er sich oder wir uns rühmen. Das heißt, wir es uns für uns beanspruchen dürfen, unsere Freude daraus schöpfen dürfen. Interessanterweise sagt er hier in Vers 3 und 4, dass wir rühmen uns nicht nur dessen, dass wir so eine gute Hoffnung haben auf die Zukunft, sondern wir rühmen uns auch dessen oder wir freuen uns auch dessen, was in der Gegenwart passiert. Und in der Gegenwart passieren nämlich Bedrängnisse. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Das ist etwas, wo wir vielleicht heute sagen, wie? wie können wir uns freuen oder uns rühmen der Bedrängnisse? Also Bedrängnis ist in diesem Fall gemeint, wenn wir einem äußeren Druck ausgesetzt werden. Dieser Begriff kommt nämlich aus dem Bild, das verwendet wird, wenn man eine Presse einsetzt. Das heißt, wenn man aus Früchten Saft rausdrücken möchte, Saft gewinnen möchte, dann hat man eine Presse verwendet. Und diese Früchte wurden dann einem Druck ausgesetzt, sodass der Saft rausgepresst wurde. Aus diesem Bild kommt dieses Wort Bedrängnisse oder ein Druck. Und der Apostel Paulus meint hiermit den Bedrängnissen, in denen wir ausgesetzt werden, aufgrund dessen, dass wir an Gott glauben, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Aufgrund unserer Christus-Zugehörigkeit kommen wir in Bedrängnisse. Kommen wir unter Druck. Und er sagt, wir freuen uns, dass wir diesem Druck ausgesetzt sind. Und er argumentiert hier damit, er sagt, weil Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Standhaftigkeit bewirkt Bewährung, Bewährung bewirkt Hoffnung. Er sagt, dieser Druck, den wir ausgesetzt sind, macht uns fester, macht uns zuversichtlicher, macht uns fähig, immer mehr auf Gott zu vertrauen, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Standhaftes Ausharren zum Beispiel, diese Wort meint unter Belastung standhalten. Die Fähigkeit unter Belastung standhalten. Und diese Standhaftigkeit bewirkt Bewährung oder Erfahrung. Eher gemeint ist ein bewährter Charakter. Und dieses Wort wurde gebraucht, dieses Wort bedeutet eigentlich im Griechischen Beweis und wurde gebraucht als Prüfung von Metallen auf Reinheit. Das ist Bewährung oder Erfahrung. Ein Beispiel möchte ich bringen. Wir haben einige Einsätze gemacht in Russland, habe so mehrere Einsätze schon mitgemacht und habe immer wieder feststellen müssen, wie Menschen seinen Charakter zeigen oder wie er offenbar wird, der Charakter, wenn man in gewisse Extremsituationen kommt, wenn man einem Druck sozusagen ausgesetzt wird. Gleich mal starken psychischen Belastungen vielleicht oder auch Stresssituationen, wo man dann feststellt, aha, dieser Mensch tickt so. Ja? Da erkennt man den wahren Kern des Menschen. Und so fand man immer wieder bei einigen, dass sie gerade in solchen Situationen sehr belastbar waren und auch fähig waren, weise, kluge Entscheidungen zu treffen. Und wiederum anderen sah man an, dass sie komplett nicht handlungsfähig waren, weil sie zu stark angespannt waren oder vielleicht nicht gewissen Aufgaben gewachsen waren. Und so kristallisiert sich dann in solchen Extremsituationen dann heraus, wie gefestigt man ist oder wie erfahren man ist, wie bewährt man ist. Und diese Bewährung bewirkt Hoffnung. Ich habe an ein Bild gedacht, das für mich auch sehr aufschlussreich war und ich hoffe, dass es auch ihr so empfinden werdet. Ein Bergsteiger verwendet zum Bergsteigen ein Seil und er verwendet Ankerhaken. Das heißt, wenn er eine steile Wand hinaufklettert, dann setzt er Ankerhaken und da wird dann ein Seil eingefädelt. Und dieses Seil gebraucht er als Sicherung für seinen Aufstieg. Natürlich beweist er ein gewisses Vertrauen in dieses Seil, wenn er da hochsteigt. Und er wird bewährt dadurch, dass er immer wieder klettert. Da vertraut er immer mehr Vertrauen in dieses Sicherungsseil, weil er es gelernt hat, dass dieses Seil tatsächlich ihn sichert in diesen Situationen. Mag sein, dass er schon ein paar Mal ein paar Abstürze gehabt hat und dieses Seil ihn aufgefangen hat. Und diese Erfahrung, die er da gesammelt hat, die hat ihn gestärkt, die hat ihn sozusagen, seine Erfahrung ist dadurch enorm gewachsen und sein Vertrauen in dieses Seil ist dadurch viel stärker geworden. Dieses Seil ist für ihn ein sehr wichtiges Instrument, wenn er da hochkommen möchte. Und das wollte ich im Vergleich zu unserer Hoffnung setzen. Diese Hoffnung, heißt es im Vers 5, diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden oder enttäuscht uns nicht. Es sind immer wieder Situationen gewesen, wo dieses Seil tatsächlich gerissen ist und sozusagen diese Sicherheit, die man da hatte, enttäuscht hat. Man wurde zu Schanden. Aber diese Sicherheit, die wir in Jesus Christus haben, da haben wir die Zusage im Wort Gottes, dass diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden oder enttäuscht uns nicht. Und Apostel Paulus begründet das auch, indem er sagt, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es sind für ihn nicht irgendwelche leeren Worte, er setzt sein Vertrauen auf diese Hoffnung nicht aufgrund irgendwelcher Erfahrung, sondern aufgrund dessen, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist. Gott hat uns in unser Herzen einen Erweis hineingelegt, dass wir zu ihm gehören. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Jeder Mensch, der sich bekehrt, der sich Jesus ausliefert, der bekommt den Heiligen Geist. Der wird wiedergeboren und bekommt in sein Herz den Heiligen Geist. Und dadurch, durch den Heiligen Geist, wird die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen. Der Heilige Geist ist Gottes Gnadengabe an uns, ein Geschenk Gottes an uns. Und genau dieser Heilige Geist gibt uns die Gewissheit, dass wir zu ihm gehören. Genau dieser Heilige Geist ist dann auch diese Hoffnung in uns. Er gibt uns diese Gewissheit. Es ist der Heilige Geist oder die Arbeit des Heiligen Geistes, die uns Gottes Liebe im vollen Umfang offenbart. Wenn wir in unser Leben hineinschauen, in unser Weg zu Gott, dann war es die Arbeit des Heiligen Geistes in erster Linie uns darin zu überzeugen, dass wir Gott brauchen, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind ohne Gott. Darin zeigt sich die Arbeit des Heiligen Geistes, darin zeigt sich die Liebe Gottes zu uns, dass er uns zieht. Uns wurde plötzlich bewusst, wie heilig Gott ist, wie gerecht er ist und wie schuldig wir sind. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Uns wurde plötzlich bewusst, Gott muss ja aufgrund seiner Heiligkeit, die er hat, zornig auf uns sein. Er hat einen heiligen Zorn auf uns. Das wurde uns bewusst durch den Heiligen Geist. Und als es uns bewusst war, dass Gott uns so sehr liebt, er hat einen Heilsplan in Jesus Christus uns offenbart, da schöpften wir plötzlich Hoffnung. Und das war die Arbeit des Heiligen Geistes in uns. Und als wir erkannten und zu Gott kamen und er uns seine Gnade erwies und uns unsere Sünden vergab, das war die Arbeit des Heiligen Geistes. Und somit hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben, der uns diesen Prozess in uns bewirkt und uns letztendlich die Sicherheit gibt, wir gehören zu ihm. Und das ist die Hoffnung in uns, die uns nicht zu Schanden werden lässt. Und Apostel Paulus war es wichtig, dass die Römer damals und dass wir heute auch weiterhin nachvollziehen können, worauf sich diese Hoffnung gründet. Diese felsenfeste Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt, gründet sich ja auf etwas, und das möchte er hier jetzt offenbaren. Und wir lesen weiterhin die Verse, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also diese Verse zeigen uns auf, dass Gott einen Plan hatte. Gott hat Jesus Christus zu einer bestimmten Zeit, und das war der entscheidende Zeitpunkt der Weltgeschichte, das wir vor ein paar Tagen gefeiert haben, hat er Jesus Christus, sag ich mal, in den Tod preisgegeben. Und zwar, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Es war ein Zeitpunkt, wo wir noch unter der Herrschaft der Sünde waren. Und er starb für Menschen, die nichts von ihm wissen wollten, also die ihm den Rücken gekehrt hatten. Also es waren keine liebenswerten Menschen, für die er starb, sondern es waren Sünder, Verbrecher. Das war aber Gottes Plan. Er hat es in einem entscheidenden Zeitpunkt der Weltgeschichte zu einer bestimmten Zeit, die Gott als richtig ermessen hat, in diesem Zeitpunkt hat er das geschehen lassen. Apostel Paulus sagt, ja, es kann sein, dass wir Menschen auch fähig sind, für jemanden vielleicht zu sterben, vielleicht für einen Wohltäter, für jemanden, der uns vielleicht einmal das Leben gerettet hat, für Menschen, die liebenswürdig sind, für die ist vielleicht jemand schon bereit, das Leben zu geben, also für ihn zu sterben. Aber Gott oder Gottes Liebe gründet sich nicht auf Liebenswürdigkeit, sondern Gottes Liebe gründet sich auf die Beständigkeit seines Charakters. Denn Gott ist die Liebe. Und diese Liebe schwankt nicht, so wie unser Charakter es tut oder wir unsere Liebe sich sehr stark daran entscheidet oder davon abhängig ist, wie liebenswürdig Menschen sind. Nein, Gott gründet sich auf die Beständigkeit seines Charakters. Und Gottes Beweis seiner Liebe zeigt sich darin, dass Gott, dass Jesus Christus für Sünder starb. Für Menschen, die überhaupt keine Liebe verdient hätten. Und das ist ein entscheidender Beweis seiner Liebe. Und er sagt hier weiter im Vers 9, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Er möchte uns nochmal aufzeigen, dass unsere Hoffnung, die wir auf Jesus Christus setzen, wirklich berechtigt ist. Und zwar, Jesus Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und das wird uns als Gerechtigkeit angerechnet werden. Wie viel mehr werden wir aus dem zukünftigen Zorn, ja, das, was noch auf die Menschheit zukommt, gerettet werden, weil wir jetzt schon versöhnt sind. Er argumentiert folgendermaßen: Wenn wir damals, als wir noch Sünder waren, durch den Tod seines Sohnes, den Tod Jesu Christi gerechtfertigt worden sind, dann dürfen wir voller Zuversicht auch in die Zukunft schauen. Denn weil wir jetzt schon versöhnt sind, werden wir definitiv in der Zukunft vor dem Zorn errettet werden, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Denn der heilige Zorn Gottes traf dort Jesus Christus am Kreuz im vollen Maße. Und Jesus Christus war damals sozusagen, um den Begriff, den wir vor kurzem gehört haben, der Blitzableiter. Und somit trifft uns heute der Zorn Gottes nicht mehr, weil wir auf Jesus Christus vertrauen. Wir sind ja mit Gott, das ist nochmal die neue Genfer Übersetzung, die sagt das noch etwas deutlicher. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. So, durch den Tod Jesu Christi sind wir versöhnt worden. Durch sein Auferstehen und sein Leben heute haben wir umso mehr die Zuversicht, auch in Zukunft aus dem Zorn Gottes errettet zu werden. Und das ist eine entscheidende Folgerichtigkeit oder eine Tatsache, die Apostel Paulus den Römern, der Gemeinde in Rom, wichtig machen möchte. Dass sie ihr volles Vertrauen nicht auf etwas Schwammiges setzen, sondern auf Jesus Christus, auf sein Erlösungswerk, auf sein Tod und auf seine Auferstehung. Und Vers 11 sagt noch weiter: Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott oder wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unserem Herrn. Ihm ist es auch wichtig, dass wir heute schon wissen oder aus dieser Versöhnung leben. Wir sind noch nicht in die Zukunft hin versöhnt mit Gott, sondern heute schon erleben wir diese Versöhnung mit Gott. Wir dürfen heute schon voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir mit ihm versöhnt sind. Dieses Wort Versöhnung kommt aus dem Wortstamm Sühne. Das heißt, es ist eine Schuld beglichen worden. Und aufgrund der Begleichung dieser Schuld sind wir versöhnt. Und heutzutage haben wir die Zuversicht, ja, zu Gott. Wir haben den Zugang zu Gnade, zu Gott. Und in diesem Zustand stehen wir. Diese Gnade Gottes gibt uns einen festen Stand, ein festes Fundament. Wir dürfen uns jederzeit auf diese Gnade Gottes berufen. Und wir dürfen darauf hinweisen, dass Jesus Christus für uns bezahlt hat. Das heißt natürlich nicht, wie heutzutage bei vielen sozusagen eine Mentalität entwickelt hat, dass wir, sag ich mal, dass es alles so selbstverständlich ist. Ja, wir können zu Gott gehen, so selbstverständlich ist alles klar, ne? Er ist unser Kumpel, er muss unseren Bedürfnissen entsprechen. Nein, wir dürfen, wir haben den Zugang zu Gott, immer auf Vertrauen auf Jesus Christus. Und sein Opfer, sein Tod, sein Sterben, seine Auferstehung ist immer als Begründung. Es ist immer gegenwärtig. Wir haben keinen Zugang zu Gott, wenn wir dieses Erlösungswerk Jesu Christi außer Acht lassen. Und genau dieses Erlösungswerk Jesu Christi stellt uns wieder auf unseren Platz. Wir erkennen, wir haben nichts vor Gott. Wir können vor Gott nichts vorweisen, sondern wir leben allein durch die Gnade Gottes. Niemals unser Verdienst, allein die Gnade Gottes. Aber wir dürfen dessen ganz sicher sein. Und das möchte der Apostel Paulus hier betonen. Deswegen argumentierte er auch sehr stark, dass jeder, der in der Gemeinde war, verstand, worauf gründet sich unsere Hoffnung und was erwächst aus der Gerechtigkeit, aus Glauben. Und ich möchte auch uns ermutigen, immer wieder uns darauf zu stützen. Und ich hoffe, dass auch diese Bibelstunde dazu beiträgt, dass wir es verstehen, warum wir manchmal oder oft Bedrängnissen ausgesetzt sind. Auch das ist der Plan Gottes. Er möchte uns festigen. Er möchte uns prüfen. Er möchte uns die Möglichkeit geben, uns zu bewähren, damit unser Glaube wächst und dass wir Gott immer mehr kennenlernen und uns seine Gnade immer wichtiger und teurer wird. Amen.